Kann politisch korrekte Kunst uns vor zu viel Freiheit schützen? Seit langem schon geben Politik und Verwaltung vor, was gut und was richtig ist. Aber neuerdings will eine wachsende Zahl von Menschen nicht mehr auf sie hören und diese Entscheidungen für sich selber treffen. Die Mandatsträger sind verunsichert. Sollte vielleicht die Kunst für die Mächtigen in die Bresche springen?
Frau Dr. Peters.
Ist Kulturlobbyistin ihres Zeichens, hat uns bei unseren Initiativen und Projekten schon seit Jahren kritisch begleitet und nimmt damit ja auch eine wichtige gesellschaftliche Funktion unter anderem wahr. Das wollen wir doch alle und können dann auch sicher gehen, dass wir ihre unverfälschte und unbestechliche Meinung zu hören bekommen.
Immer gern.
In diesem Zusammenhang. Nichts für ungut, Herr Martin Reiter, Sie haben hier schon ganz einen Einsatz gezeigt mit dem Beamer, vielen Dank. Sie sind das gewohnt aus dem Kunsthaus, Sie haben hier viel zu tun. Sie waren lange Jahre im Vorstand des Vereins Tacheles e.V. Der hat letztes Jahr Insolvenz anmelden müssen, weil er leider keine gemeinsame Basis gefunden hat mit dem Eigentümer dieses Geländes, was jetzt seit 2 Jahren mittlerweile im Raum steht, ist sogar eine mögliche Zwangsräumung des gesamten Areals. Zwangsräumung, das klingt nicht sehr korrekt, würde ich mal meinen.
Das klingt nicht sehr korrekt, ist aber letztlich eine sehr alte europäische Tradition und insofern sind wir das ja auch alle gewöhnt und versuchen damit umzugehen.
Wir müssen dann auch damit umgehen, dass wir es auch mit Opponenten zu tun haben, ja, die nach außen gar nicht so böse und eiskalt kapitalistisch erscheinen, sondern die sich auch mittlerweile der Mainstream-Rhetorik zu bedienen wissen, also die durchaus auch das Wohl der Gesellschaft im Blickfeld haben bei dem, was sie tun und was sie anderen androhen?
Naja, das ist quasi ein notwendiger Schritt, um es einmal ein bisschen präpotent zu formulieren, nach unten. Ja, weil wir hatten so in den 1980er Jahren, in den frühen 80er Jahren hat es letztlich begonnen, dass es die Dinge vereinfacht wurden. Ich will jetzt nicht weiter ausholen zum neoliberalen Rollback, der damals begonnen hat, meiner Ansicht nach. Und das hat natürlich auch die Sprache betroffen und insofern haben wir es jetzt leichter, oder sozusagen, ist Widerstand zu leisten, billiger wie, von Energieaufwand, wie es vielleicht in den 70er Jahren noch war. Ja? Das hat aber auch eine dunkle Seite und die dunkle Seite ist die, es ist also immer schwieriger verständlich zu machen, um was es eigentlich geht. Ja, also wir leben ja und vielleicht kommt auch daher das doch sehr provokante Wort von der politisch korrekten Kunst, weil die kann es natürlich so immer gar nicht geben, weil sich die Frage gar nicht stellt, ob Kunst per se politisch korrekt wäre oder nicht, ja, sondern es knüpft quasi an das an, dass die Kunst letztlich auch zurückkehrt, wie die Gesellschaft, wie in dem Beitrag auch schön in einer Art Neusprech gesagt wurde, Individualisierung, Vereinzelung, Verwertung und so weiter, das sind ja keine neuen Dinge, aus der Zeit kommen wir ja, es hat ja die Griechen gegeben, es hat die Römer gegeben, es hat Mittelalter gegeben etc. pp., also das ist ja alles nichts Neues. Dass es Zustände gibt, wo zum Beispiel Ärmere immer ärmer werden oder Reichere immer reicher werden. Und vor dem Hintergrund macht quasi auch mehr oder weniger ist zu beobachten, die Kunst einen Schritt zurück und wird, wenn man so will, um ein Deut moralischer, wie sie noch war. Oder, man kann es auch provokanter formulieren, sie spaltet sich auf in Dekorateure und Geistesarbeiter und Arbeiterinnen. Und das ist ja nichts Neues, sondern das ist ja eigentlich eine alte Tradition in der Kunst, die nicht behaupten kann, sie wäre jetzt quasi eine avantgardistische Tendenz.
Sie kann es behaupten, ist die Frage.
Nur, was neu ist, ist natürlich Folgendes, dass die Welt kleiner geworden ist, dass jeder Idiot, also wir alle, Entschuldigung, ich will jetzt keinen beleidigen, also Unmenge an Ressourcen und Zeug verbraucht, um der Mutter, der Frau, den Kindern mitzuteilen, dass er jetzt gerade über die Straße geht oder gleich nach Hause kommt, im Handy, im Internet oder sonst wie, womöglich noch Satelliten gestützt. Und vor dem Hintergrund, das ist natürlich eine neue Qualität. Das Gerücht ist jetzt viel schönere Geschichte, wie es früher war. Wir haben das Internet, das ist das weltweite Gerücht, wenn man so will. Und das ist natürlich für uns Künstler zumindest ein ganz schönes Werkzeug. Und da können wir uns zumindest ab und zu vormachen, wir würden doch was Neues machen.
Zum Beispiel hat ein großes Nachrichtenmagazin aus dem Norden jetzt thematisiert. Nochmal die sehr tragischen Ereignisse vom Dezember letzten Jahres. Sie erinnern sich vermutlich, wo eine Kadettin, sie war leider nicht die erste, auf dem Segelschulschiff Gorch Fock zu Tode kam bei einer regulären Übung. Da hatte der Autor eines Offiziersblattes das Thema aufgegriffen und grundsätzlich gefragt, was hat das mit der Feminisierung der Bundeswehr auf sich, mit der vermeintlichen, schadet das möglicherweise der Truppe? Wenn die Gleichheitsideologie jetzt auch beim Bund um sich greift, Zitat, man habe jungen Frauen vorgegaukelt, ihr Geschlecht sei nur eine Konstruktion und es bedürfe nur der Überwindung dieses Vorurteils, um es den Männern in allen Belangen gleich zu tun. Die beiden toten Kadettinnen seien deshalb Opfer einer Ideologie, die aus vermeintlich guter Absicht die Konsequenzen der Gleichberechtigung verschwiegen hat. Bleiben wir mal ein bisschen bei dem Thema. Dr. Peters, Sie sind eine Frau. Ich darf das mal so feststellen, ist das in Ordnung?
Ungern, Herr Löhr, denn es legt mich ja doch sehr fest.
Okay, sind Frauen die besseren Männer vielleicht? Sind Frauen die neuen Männer?
Das weiß ich doch nicht.
Können Sie mir dann wenigstens sagen, ob die Kampfkraft von Frauen im Zweifelsfall geringer einzuschätzen ist als die von Männern?
Ich kann Ihnen versichern, dass ich durchaus in der Lage wäre, ohne weiteres Ihnen große körperliche Schmerzen zuzufügen, Herr Lühr.
Okay, Ihnen ist aber schon klar, dass es jetzt eine gar nicht so kleine Anzahl an Männern gibt, denen die Vorstellung von Ihnen Schmerzen bereitenden Frauen also durchaus Vergnügen bereitet, ja?
Es geht mir nicht darum, irgendwelchen bedauernswerten Männern eine Freude zu bereiten, sondern darum, etwas unmissverständlich zu befürworten, nämlich dass potenzielle Opfer künftig von Männern und Frauen körperliche Schmerzen zugefügt bekommen können. Und das sollte die Gesellschaft gutheißen.
Ich denke, das heißen wir alle gut. Da wird hier sicher kein Widerspruch kommen aus den Reihen. Dabei haben wir auch die jetzt in letzter Zeit auch gar nicht so selten anzutreffende Konstellation zu bestaunen, dass selbst die Bild-Zeitung diesem Nachrichtenmagazin sekundiert und auch was schreibt von der Verhöhnung der Opfer. Also es ist wirklich schwierig, ausgesprochen ernste Themen zu erörtern auf einem gewissen öffentlichen Level, ohne dass man es sofort zu tun hat mit Totschlagargumenten oder so. Brennt Ihnen da noch was auf der Seele zu dem Thema?
Jetzt bezüglich der Forch-Gock oder?
Überhaupt zum Ganzen, zum Kontext.
Na, ich bin ja für die radikale Gleichberechtigung. Und die radikale Gleichberechtigung, Feminisierung, man kann doch nicht nach jahrzehntelangem hartem Kampf sagen, dass es eine Feminisierung ist, wenn wir es endlich geschafft haben, Kadettinnen auch unterzubringen. Es ist ja immer noch der Kampf um die Gleichberechtigung.
Ja, eben auch in letzter Konsequenz. Aber vielleicht kann man dem Begriff auch irgendwie eine neutralere Note abgewinnen, diese Feminisierung. Ist das so, gibt es heute überhaupt noch so geladene Begriffe, so Kampfbegriffe?
Das liegt quasi wie das Betrachten eines Bildes im Auge des Konsumenten. Also mittlerweile liegt alles im Auge des Konsumenten. Wenn man sich drüber echauffieren will, kann man sich drüber echauffieren. Man kann aber auch sagen, los, ich meine, meine Damen, auf ins Feuer, das machen die in Israel schon ewig, das ist auch nichts Neues. Und ich würde es nur mal anders sehen, wenn ich jetzt, sagen wir, ich würde ja Kriegführung insgesamt eher ablehnen einmal, so. Und dann lehne ich natürlich auch ab, wenn Frauen das sind. Also ich mag Soldaten nicht, wieso sollte ich dann aus Gleichberechtigungsgründen Soldatinnen mögen? Die mag ich auch nicht. Ja. Ich mag ja Christen, wieso muss ich dann Muslims mögen? Mag ich auch nicht. Also als Beispiel. Also, und das ist schwierig. Ich denke, das kommt immer darauf an, ob man quasi Zeitmuße hat und fast im bohemischen Sinne jetzt sich den Spaß daraus macht, an dem Thema rum zu diskutieren oder nicht. Weil natürlich haben die Frauen, wenn sie wollen, das Recht in den Krieg zu ziehen, viel Spaß dabei und was dann immer passiert. Dass da immer natürlich Schädeln gibt, wie den Herrn da, der den Blödsinn geschrieben hat, ist doch klar. Also ich glaube, das ist auch beim Fußballspielen so. Es gibt sicher viele Männer, die das gar nicht einsehen, warum jetzt Frauen Fußball spielen sollen. Ich muss ehrlich sagen, für mich persönlich ist die Frage völlig irrelevant. Natürlich sollen die Fußball spielen, was sie wollen.
Wir können aber bei diesen Begriffen vielleicht zum Beispiel Feminisierung inzwischen schmerzfreier sein. Wir könnten irgendwie auf Teufel komm raus sagen, okay, dann sind wir mal nicht so empfindlich, dann nehmen wir diese Begriffe, wo auch immer die herkommen, und schauen wirklich mehr auf die Inhalte. Also das wäre doch ein Plädoyer, bei gewissen drängenden Themen einen Tick weiterzukommen. Also
dann bei den Inhalten, dann gibt es schon eine Anmerkung, was wir hier zum Beispiel im Tachel als Erfahrungswert haben, ist folgender, dass die weiblichen Mitarbeiterinnen und Künstlerinnen des Hauses doch einfach statistisch gesehen tougher, organisierter und verantwortungsvoller gehandelt haben in den letzten 21 Jahren wie die Männer. Wir haben da leider ein Verhältnis von 1:3, so über den Daumen.
Also, rein quantitativ, aber...
Aber das war natürlich ganz konkret.
Tougher, dann meinen Sie auch qualitativ schon
qualitativ,
intensiver.
Ja, intensiver und verantwortungsbewusster. Die Typen saufen zu viel.
Sehen wir da einen gewissen
Wesens... Oder... Also das ist es meistens. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber es ist jedenfalls so.
Aha. Dann wäre es ja ganz gut, wenn die Frauen auch mehr Alkohol trinken würden.
Nee.
Also das wäre ja dann auch wieder eine andere Form der Gleichberechtigung.
Ja, ist ja erlaubt. Also.
Sie sind, glaube ich, noch ein bisschen im Hintertreffen bei diesem Thema. Nun ja.
Das fängt ja jetzt ganz gut an mit den Jugendlichen und den Komasäufern. Und da sind auch ziemlich viele Mädels dabei.
Ja, genau. Komasaufen macht quasi alle Menschen gleich.
Mitarbeiter einer Außenstelle der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg überfallen im Rahmen einer Bildungsaktion die Bürgerinnen und Bürger frühmorgens ab 6 Uhr vor ihrer Haustür mit gesponsertem Frühstück, um ihnen die Segnungen des Rechts auf Unverletzlichkeit der Wohnung zu verdeutlichen, das von Artikel 13 des Grundgesetzes garantiert wird.
Müssen wir dankbar sein dafür, dass es tatsächlich der Milchmann im Zweifelsfall ist, der morgens um 6 bei uns klingelt. Ist das schon Grund genug, sich zu freuen, dass es noch nicht staatliche Akteure sind? Reicht das schon, um uns zu erheitern? Das tangiert natürlich das Thema Nichtwähler. Da gab es auch eine Diskussion. Da schlug auch schon ein SPD-Abgeordneter vor, ob man nicht die Wahlpflicht einführen sollte in Deutschland. Vorbild Benelux zum Beispiel, also Teile von Benelux. Haben wir da eine Meinung zu, Frau Dr. Peters, wenn es morgens um 6 bei Ihnen klingelt?
Also ich bin für die Wahlpflicht, durchaus.
Habe ich mir fast gedacht.
Die Leute sollen nach ihrer Verantwortung bewusst werden und die sollen sich der Verantwortung auch nicht entziehen. Und manchmal sind sie halt nicht mündig genug. Das heißt, man muss ihnen sozusagen vorgeben, was sie zu tun haben, nämlich zur Wahl zu gehen. Und dann werden sie sich ja irgendwie entscheiden, weil sie dann sozusagen in die Pflicht genommen werden.
Mündigkeit, Pflicht, Stichworte. Herr Reiter?
Ich finde die Milchaktion super. Das ist irgendwie eine lustige Werbeaktion der Milchfirma. Ich denke, so werden das die Menschen zumindest auffassen, denen um 6 Uhr morgens irgendein Politoffizier vor der Landesstelle für politische Bildung ein Milchpaket überreicht. Alles, was da auf jeden Fall hängen bleiben wird, ist der Name der Firma, die das gesponsert hat. Also insofern finde ich es natürlich wieder mal exemplarisch, dass Steuermittel, weil ich denke mal, dass die Landesstelle wahrscheinlich von der Landesregierung bezahlt wird, letztlich für Werbeaktionen missbraucht werden. Und Pflichtwahl, ich kann mich noch erinnern, ich komme ja ursprünglich aus Österreich. Bei uns, ich habe nur zu 2 Pflichtwahlen gehen müssen, da hat man so eine Strafe zahlen müssen, und zwar um den Bundespräsidenten zu wählen. In Österreich hat man da immer bis zum Waldheim, da hat man dann wieder zur Wirklichkeit zurückgefunden und doch wieder einen großen Nazi zum Bundespräsidenten gewählt. Aber vorher hat man eben so Mittepersonen gewählt und es hat eigentlich immer nur einen gegeben, den man wählen konnte. Ja. Und ich glaube, bis in die 80er Jahre war das eben Wahlpflicht. Und wenn man nicht hingegangen ist, dann hat man immer Strafe zahlen müssen. Also was ich, das waren irgendwie 25 Euro oder so. Und ich würde ja sagen, ich wäre gegen die Wahlpflicht, weil man hat ja eh keine Wahl. Es gibt ja gar keine Wahl, weil es gibt ja gar keine Unterschiede zwischen den einzelnen Protagonisten dieses Theaters. Und insofern werden wir wahrscheinlich alle erleben, dass sich das immer mehr relativiert, dass natürlich auch selbst wenn Wahlpflicht wäre, keiner hingehen würde oder weniger, immer weniger.
Ich finde das mit den 25 Euro schon ganz gut. Es muss ja irgendwelche Konsequenzen geben.
Ja, da kommt wenigstens was rein, stimmt, für die Bullen später. Und entweder, es gibt zwei Möglichkeiten meiner Ansicht nach, also entweder gibt es wieder mehr Ecken und Kanten, dann sind wir wieder bei den Kreativen, aber nicht bei der kreativen Mitte, weil die gibt es natürlich so auch gar nicht. Also es muss mehr unterschiedliche Facetten geben, oder es gibt sie nicht, dann wird die Demokratie oder das, was wir glauben, dass eine Demokratie wäre, das ist ja quasi mittlerweile eher religiöser Ansatz, denn ein tatsächlich pragmatisch-politischer Ansatz, dann wird die in der Form verschwinden, wobei aber da letztlich nur etwas verschwindet, was eigentlich, jetzt komme ich wieder zurück zu den frühen 80er Jahren, in dem, was ja mal die europäische Hegemonie Einfluss wäre, also Japan, Südamerika, Nordamerika und wir nennen würde. Heute natürlich streckt sich das bis nach Russland. Das gibt es ja nicht mehr letztlich. Ja? Und darum sind natürlich die Menschen schon so klug, das zumindest intuitiv zu spüren, sie brauchen da eh nicht mehr hingehen. Es ist doch völlig egal, ob es jetzt sagen wir, eine halb beleibte Frau Merkel oder einen ganz beleibten Herrn Gabriel hast. Also es ist ja das hat natürlich ästhetisch gibt es da Unterschiede. Also die einen würden natürlich vielleicht den Herrn Gabriel sympathischer finden, die anderen vielleicht finden die Merkel lustiger. Aber rein inhaltlich gibt es ja keinen Unterschied. Und das merken die Menschen und darum auch das Wutbürgertum, wie es dummerweise genannt wird. Und das ist eine große Gefahr, weil wir Europäer müssten eigentlich aus der Geschichte gelernt haben, dass das, was man heute quasi als Freiheit propagiert, dann doch in Zustände führt, die nie sehr gut ausgegangen sind in den letzten 800 Jahren, wenn ich mich richtig erinnere. So, und vor dem Hintergrund hätten wir doch heute weit mehr Möglichkeiten, vielleicht da nochmal gegenzusteuern, aber wie gesagt, anscheinend scheint das Ganze eine Neuauflage zu sein, dieser, ich glaube, die letzten Schlagworte waren Klassenkonflikte, hat man das letzte Mal genannt, also dass es zu so einer Neuauflage kommt und da spielen wir eine Rolle und vielleicht ist das, was wir hier jetzt in Berlin erleben, nur weil ein paar ältere Künstler, die nicht unbedingt rechts oder links sind, weil sie immer noch darüber nachdenken, was das bedeuten könnte, Widerstand leisten. Vielleicht ist das der Auftakt oder vielleicht ist das nur ein Zeichen, dass es sich wieder in die Richtung entwickelt. Aber Wahlpflicht ist ein Blödsinn, weil wir haben eh keine Wahl.
Ja, nun, das war jetzt sehr ausschweifend. Natürlich haben wir eine Wahl, besonders dann, wenn wir dahin geführt werden, uns überhaupt Gedanken darüber zu machen, dass wir eine Wahl treffen müssen. Wenn wir zu Hause bleiben und Vera am Mittag gucken und uns überhaupt nichts um nichts kümmern und uns nichts interessiert, was die Politik anbelangt, dann und absolut aus der Pflicht genommen sind, dann kann sich doch da auch nichts ändern. Und in dem Augenblick, wo man die Wahl hat und sogar dazu verpflichtet wird, in dem Augenblick macht man sich doch Gedanken. Man macht sich Gedanken, was wähle ich und welche Partei wähle ich. Und geht hin und übernimmt Verantwortung für sein eigenes Leben und für sein eigenes Volk und für seine Stadt. Und es ist ja nur noch nicht so, dass wir hier zum Beispiel, wir sind jetzt hier nicht in Österreich, dass wir hier nur eine einzige Partei haben.
Wie, es gibt mehr in Deutschland, echt?
Durchaus. Wenn es Wahlpflicht gäbe, hätten Sie sich vielleicht schon mal darüber Gedanken gemacht und sich die einzelnen
Parteien. Ich kenne ja die alle, ich kenne sogar manche persönlich und jetzt habe ich mit verschiedenen geredet, zumindest auf der Landesebene hier vom Abgeordnetenhaus und du, also Entschuldigung, aber Sie würden sich wundern, wie stereotyp das alles klingt. Da kennt man tatsächlich überhaupt keinen Unterschied zwischen den Grünen und der FDP. Das ist schon brutal. Im Detail. Auch Detail.
Ja, dann gründen Sie eine neue Partei und lassen Sie sich wählen. Dann freuen Sie sich
über die Wahlpflicht. Also Österreich, Deutschland, das spare ich mal lieber.
Bei Ihnen klang das wirklich nicht so positiv, als Sie das Wort, nee, den Begriff Freiheit benutzt. Man könnte ihn auch umschreiben, man könnte auch von Gelassenheit sprechen und vielleicht nicht die ganz großen Gefahren an die Wand zeichnen, was uns dann blüht, wenn wir tatsächlich ein bisschen mehr Gelassenheit zulassen hierzulande. auch was das politische Spektrum anbelangt. Und Sie haben jetzt auch nochmal sehr die 80er Jahre erwähnt, natürlich zu Recht.
Die auch schon eine Weile her sind.
Den Präsidenten, da könnten wir uns vielleicht auch alle ein bisschen beruhigen, das Publikum hier und uns. Ich denke, der Herr Reiter ist mit Sicherheit, wird sich selber so sehen, ist links. Die Frau Dr. Peters ist mit Sicherheit links. Der Herr Lühr ist sicher links. Jeder im Publikum ist sicher links. Ich würde sagen, heutzutage sind wir alle links. Rechts, das gibt es doch schon gar nicht mehr, Herr Reiter. Das ist doch schon gar nicht mehr menschlich, würde ich sagen. Es ist alles.
Da würde ich jetzt aber nur viel böser antworten. Erstens glaube ich nicht, dass ich links bin. Zweitens sind alle gefühlt links und handeln aber praktisch rechts.
So. Das ist immerhin ein gutes Gefühl, nicht
wahr? Naja, zumindest eine gewisse Form der Selbstbeobachtung ist auch nicht schlecht. Und die Wahlpflicht würde uns natürlich gar nichts bringen. Die Wahlbeteiligungen sind im internationalen Vergleich nicht einmal so schlecht. Also der Deutsche hat nur so viel Zeit, dem geht es nur so gut, dass er sogar ab und zu über Politik nachdenkt. Das ist ja eh ein gutes Zeichen zu anderen europäischen Ländern, wo das vielleicht noch viel übler ist. Oder wie zum Beispiel in Italien, wo der Dreck wirklich, also wo der Kahn tatsächlich völlig im Dreck steckt. Was ich sagen wollte, ist einfach, dass das Politische keine Macht mehr hat. Ja, also dass der Politiker als solcher weder Gestaltungsmacht noch sonst etwas hat. Ja, und dass der pseudo-linke Reflex auf den Begriff der Macht quasi in irgendeiner Form neurotisch bis psychotisch zu reagieren, einfach Quatsch ist. Das wollte ich damit sagen.
Ja, das ist auch schon
und dass natürlich eine Freiheit, wenn man wirklich über Freiheit nachdenkt, ja, immer die Freiheit derer ist, die nichts haben, beziehungsweise ganz, ganz schwach sind. Das bedeutet also für die, die am meisten das Wort Freiheit im Mund führen, dass sie eigentlich unfrei wären, weil sie müssen ganz viel arbeiten dafür, dass die, die von mir aus geistig behindert sind, alle Freiheitsrechte genießen können. Und das ist ja in dieser Gesellschaft nicht so. Und das ist nicht nur in dieser nicht so, sondern es ist in allen nicht so. Und es gibt quasi überhaupt keine Partei und es gibt da kaum Künstlerkollegen und es gibt ja schon gar keine jetzt Journalisten oder sonstige, die sich an dieses heiße Eisen herantrauen. Und jetzt hat man gedacht, sagt das jemand.
Das ist aber sehr schade. Also es wäre doch schön, wenn der Politik noch ein bisschen mehr zur Seite stünde, als vielleicht die Milchwirtschaft, die zitierte, sondern vielleicht auch, wie gesagt, eine etwas aktivere Künstlerszene, nicht wahr? Kunstszene.
Ja,
oder hat die aufgegeben, hat die resigniert? Die will gar nicht mehr, die will sich überhaupt nicht mehr die Hände schmutzig machen. Ich habe auch den Eindruck, es ist aber vielleicht doch schade, vielleicht muss man es immer wieder versuchen.
Wir können die Wirtschaft können wir teilweise zumindest beeinflussen.
Eher schon noch, ja.
Ja, und der Künstler ist quasi ein Trüffelschwein zu einem Trüffelschwein verkommen, da sind die 68er nicht sehr unschuldig dran, muss man ehrlich gestehen. Und eben auch dieser dumme Freiheitsbegriff, der da immer ganz völlig alleine durch den Raum schwirrt und keiner weiß, was wirklich gemeint ist, aber jeder ist dafür. So. Und wir können natürlich die Wirtschaft beeinflussen, indem wir ihnen zum Beispiel weismachen, Street Art wäre jetzt cool. Ne? Hat ja funktioniert. Jetzt finden alle Street Art cool. Zuerst hat man 20 Jahre lang geglaubt, das wäre kriminell. So, insofern hat man da schon gewisse Einflussmöglichkeiten. Und bei der Politik ist halt schwierig, weil ich muss auch sagen, dass die Politiker zum großen Teil doch mittlerweile, sagen wir, nicht wirklich die Elite der Gesellschaft sind.
Seit über einem Jahrzehnt wirkt die Political Correctness mit Hilfe von Sprachmanipulationen erfolgreich auf die Verbreitung von Gerechtigkeit hin. Sie ist mittlerweile fest in den führenden Köpfen des Staates verankert und weitet ihren Einfluss längst auch auf andere Gebiete aus. Öffentlich mitfinanzierte Kunst etwa, wie sie in den allermeisten Opern und Theaterhäusern stattfindet, geht seit langem mit gutem Beispiel voran, was politisch verantwortbare Inhalte anbelangt.
Wenn ein Symphonieorchester nicht pflegt, ja, und es stirbt oder wird eingespart oder so, dann wird man irgendwann draufkommen, da haben wir jetzt wirklich was verloren, was über Jahrhunderte entwickelt hat, ja, und was er tatsächlich für uns Menschen sind Kulturtiere, wenn man so will, wichtig ist.
Ja?
Man kann natürlich, darf ich noch mal ganz was kurz dazu sagen, man kann natürlich auch die Pflicht einführen, dass überhaupt keiner mehr wählen darf Und dann haben wir vielleicht auch tatsächlich wieder irgendeinen Österreicher oder irgendeinen Einzelmenschen an der Macht, der dann machen kann, was er will. Das ist natürlich nur auch eine ganz tolle Idee.
Ja, den hast du schon. Die Deutsche Bank zum Beispiel wäre die Institution, die das heute macht.
Ja, aber grundsätzlich der Gedanke, etwas zu verbieten und es dadurch attraktiver zu machen für die Menschen.
Guerilla wählen, du verstehst?
Also yeah.
Du musst, das muss Fleisch haben, ne? Also du musst einfach quasi, ich muss jetzt unbedingt wählen. Ja? Also der Effekt, den es gibt, den wir vielleicht alle von der Schule kennen, wo sie verschiedene Gruppen, also du bist ja der Soziologe, ich bin ja kein Soziologe, aber wo sie verschiedene Gruppen raustun und quasi in diesem, dann entstehen kleine Gruppenzwänge. Ja? Aber was wir da sehen, ist, wir haben sehr oft doch sehr verschiedene Gruppen. Ne? Also wahrscheinlich heute machen die einen an auf Hip-Hop und die anderen machen einen auf, ich weiß nicht, Dancefloor oder so, ja, und die Dritten sind halt dann irgendwie so, wir gehen dann alle mal in das BWL-Studium und die Vierten in der Gymnasium-Klasse sind von mir aus die, die kiffen und saufen, so, und diese Gruppen tauschen sich ja miteinander in einer Art Wettbewerb aus. Und wieso ist das so quirlig? Das ist so quirlig, weil es Ecken und Kanten gibt zwischen den Gruppen und weil sie verschieden sind, ja. Und nicht, weil alle, sie quasi in einer links, Marktuniform stecken, also. wo die einzige Bewegung kaufen oder nicht kaufen ist, oder haben oder weniger haben ist. Das ist zu wenig Unterschied. Ja? Sobald quasi eine Gesellschaft zu einem einzigen Markt wird, ist es vorbei. Ja? Da kannst du dann warten, bis der Schlussverkauf kommt. Also das letzte Mal, glaube ich, der letzte Schlussverkauf war quasi der erste, der zweite Weltkrieg, war nicht wirklich lustig.
Ja, da höre ich aber doch durch, Ihnen praktikabler scheint der Ansprechpartner Wirtschaft zu sein, statt Politik für die Kunst. Nicht wahr? Wenn man was erreichen will, wenn man irgendwie was bewegen will. Das ist ja vielleicht, das ist ja auch im Interesse der Wirtschaft.
Wird sich einfach dargestellt, was weiß ich, die Künstler haben ja immer für die Mächtigen gezeichnet, gemalt und komponiert und was weiß ich was gemacht. Also ob das dann einmal die Kirche war und irgendwann war es halt einmal die Politik. Und jetzt ist es halt die Wirtschaft. Ich meine, von nichts kommt nichts und die Kunst wendet sich natürlich dem zu. Kunst ist nur Wahrnehmung und Reflexion. So. Und was wird wahrgenommen? Wahrgenommen wird das, was ist. Und anscheinend ist die Politik zu wenig. Ja? Also es kommt weniger, wir haben weniger Kunstwerke zu dem, was wir politisch nennen, also unsere Demokratie mit diesen fünf Parteien, die nur eine sind. Oder. Also was die Kunst eher wahrnimmt, scheint dann doch zu sein, Dinge, die aus der Wirtschaft kommen. Ja? Also durchaus negative Dinge, ich sage jetzt nur nuklear unfair im Tachel. Also ist ja ein Wirtschaftsthema, wenn sich Japan ein Atomkraftwerk zerreißt. Und das sind weit stärkere Themen, die von der Kunst im Meere reflektiert werden, wie von mir aus noch vor 30 oder 40 Jahren. Da war das politische Stärke im Mittelpunkt.
Ja, das beobachte ich ähnlich und das muss man dann so hinnehmen. Und
das können
muss man
diese Politiker mal überlegen, ob sie nicht einfach nur unsere Kollegen sind, die sehr hohe Gage kassieren.
Ob die Politik in Sachen Satire die Berufssatiriker mittlerweile überholt.
Ja, und vielleicht sollte man es verklagen.
Ob die Satiriker vielleicht anfangen, langsam Politik zu machen, wer weiß.
Wir reden hier immer von Freiheit. Ich möchte hier ein kleines anderes Beispiel einbringen. Es gibt ja zum Beispiel auch, ich weiß nicht genau, wo das ist, wo es die Pflicht, nicht die Pflicht gibt, aber dass man zum Beispiel Organspendeausweise hat. Und was ist das für eine Freiheit für den Menschen, der jetzt im Krankenhaus stirbt, weil niemand Organe spendet? Ich wäre zum Beispiel auch dafür, dass man verpflichtet ist, Organe zu spenden.
Das ist in vielen Ländern so, das ist nur in Deutschland
und,
so.
Und dann redet man hier so immer groß von Freiheit und Freiheit hier und Freiheit da, aber die Menschen sterben tonnenweise in den Krankenhäusern. Weil es keine Verantwortung gibt, weil es kein Pflichtbewusstsein gibt und weil es kein Miteinanderpflichtbewusstsein gibt. Und genauso ist das mit den Wahlen. Auch wenn der Vergleich ein bisschen hinken mag, es ist so, wenn die einfach alle zu Hause bleiben und, wie ich vorhin schon gesagt habe, irgendwelches Unterschichten-TV gucken und sich um überhaupt nichts mehr kümmern, dann geht die Stadt zugrunde oder das Land.
Drum gibt es die Diskussion und aus der Diskussion hat sich eigentlich das entwickelt, was du zuerst ja auch angeführt hast, das Wutbürgertum in Stuttgart oder auch hier rundherum. Das kommt ja aus dem, was du sagst, das glaube ich doch sehr richtig, weil sie nicht hingehen und aber trotzdem drüber nachdenken.
Ja, und was nützt das? Nicht hingehen und trotzdem drüber nachdenken, sitzen sie und dann rauchen die Köpfe und was passiert dann?
Nee, in Stuttgart 21 haben sie bitte konkret den Bahnhof bis heute mehr oder weniger zumindest so verhindert, das nicht durchgedroschen haben. Das Stacheles gibt es konkret.
Ja, weil sie hingegangen sind, weil sie auf die Straße gegangen sind, weil sie demonstriert haben. Ja, weil sie
aber
hingegangen
viele, die nicht zur Wahl gehen. Das wollte er damit sagen. Da sind viele dabei, die nicht zur Wahl gehen, weil sie so denken wie er.
Ausschließen, dass von den Bürgern auch ziemlich viele Kreuzungen gemacht haben. Ich habe die Meldung beide gesehen, und der Herr war zuerst.
Ich kann total nicht aus einem ganz persönlichen, vielleicht nicht ganz ernst gemeinten Grund hochinteressant. Ich arbeite nämlich im politischen Berlin, vermutlich nur noch für 2,5 Jahre, mal sehen, was die nächsten Wahlen bringen. Aber ich fände es natürlich großartig, die Erregung im Hühnerstall zu sehen, wenn nach Einführung der Wahlpflicht Parteien auf einmal ins Parlament einzögen, die ja gemeinhin als nicht diskutabel gelten.
Die waren ja alle schon da, die sind doch schon längst wieder untergegangen. Die waren doch schon drin, die hatten doch schon über 5%, wenn sie jetzt die NPD oder sowas meinen.
Ganz so hat das nicht gemeint worden.
Ja, das glaube, wage ich aber zu bezweifeln. Also, dass jetzt irgendwie der Rauhaar-Dattelverein der Partei dann irgendwie plötzlich 8% hat, das wage ich zu bezweifeln. Also auch wenn alle zur Wahl gehen würden.
Ja, auf Landesebene ist.
Und selbst dann gibt es eben Rauhaar-Dattelverein, mein Gott, das ist doch gut. Das sind ja Volksvertreter für jegliche Gruppierung.
Wir hatten hier im Haus dankenswerterweise auch im Kunsthaus Tacheles schon vor 3, 4 Jahren eine Diskussion von der Initiative Wahlabsage, hieß sie damals noch, die sich auch mit dem Nichtwählerphänomen befasste. Und da hatte sie einen Autor, Florian Felix Bey, eingeladen, der dann auch sehr viele Vorschläge für ein moderneres Wahlrecht gemacht hatte. Mhm. Ja, das ist alles, glaube ich, schon sehr durchdacht. Sicher auch sehr erfolgversprechend. Es fehlt eben der Wille, das umzusetzen aus den Reihen der Politik. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich so ein Schreckgespenst sein müsste, wenn dann jetzt hier mit so einer Motivation auch das verbliebene Bürgertum in Berlin auf die Straße gehen würde und ein bisschen Druck machen würde für ein moderneres Wahlrecht, ob man das dann mit guten Bürger schimpfen müsste. Ist eine andere Frage. Es wäre doch vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man diesen Begriff, der nun mittlerweile auch schon Geschmäckle hat, annektieren könnte für die Kunst, für Leute, die was bewegen wollen. Aber ich sehe, das trifft hier nicht auf Wohlwollen. Muss ja auch.
Nee, es ist verbrannt, der Begriff, ja? Nee, Wut ist schlimm. Wut ist immer schlimm, weil Wut ist letztlich irrational. Das hat mit dem nichts zu tun. Weißt du, wenn also der Künstler wütend auf sein Bild eintrischt, auf seine Gitarre oder auf seinen Computer, was immer er macht, oder auf sein Werkstück, was gut war, ja, dann sei ihm das unbenommen. Das schadet ihr oder ihm höchstens selbst, indem ihm ein Splitter ins Auge fliegt und er ein gesundheitliches Problem hat. Okay, da ist die Wut von mir aus ein ganz unmittelbares menschliches Gefühl und das passiert einfach. Aber Wut in einem politischen Kontext ist immer ein Problem. Wut in einer Gruppe ist immer ein Problem. Gerade in Deutschland muss man das, glaube ich, auch gar nicht erklären, warum das ein Problem ist. Und das Bürgertum an und für sich, naja, also dann bin ich doch links, ich mag Bürger nicht so.
Aber Wut muss ja nicht sofort sich in Gewalt äußern. Und das kann ja auch ein guter Motor sein, um etwas zu verändern.
Das stimmt, das Argument hat was für sich, aber ich würde mal so sagen, das ist eben nur meine Meinung jetzt, also im statistischen Querschnitt ist quasi das destruktive Moment der Wut doch größer als das produktive Moment der Wut, sobald sie in einer Gruppe stattfindet.
Wut ist nicht gleich Aggression.
Also Wut ist kein, nee, das nicht, aber Wut ist kein guter Berater, zum Beispiel in der Wahlkabine.
Das ist richtig, in der Wahlkabine vielleicht nicht, aber auf jeden Fall für zum Beispiel für die Bürger, die für Stuttgart 21 auf die Straße gegangen sind.
Ja, aber darum habe ich den Kritik-Wut-Bürger, den man den letztlich von einer relativ sensationsgeilen Journalie übergestülpt hat, da kritisiert, weil das waren ja keine Wutbürger, sondern das waren engagierte Menschen. Ne? Also ich meine, die 50 Punks, die da dabei waren bei der Demo um die Bäume, die würden uns schön ans Pfeifen, wenn wir die Bürger nennen. Ne? Also das sind keine. Okay? Das ist einfach nur ein Medienhype und den muss man irgendwie dann auch wegkriegen oder zumindest kritisieren, genauso wie das Wort Gutmensch. Ne? Die wenigsten wissen, dass das verdammte Wort Gutmensch eine Erfindung von Herrn Goebbels ist. Ja? Sondern es wird quer durch alle politischen Parteien einfach verwendet und beweist nur, dass die es verwenden, Dummköpfe sind. Ja? Eigentlich
ich glaube,
Dummköpfe.
Die Punks Ihre Schmerztoleranz.
Beim Bürgertum. Wenn
man Sie jetzt mal in gewissen Kontext, mag ja begrenzt sein.
Du, ich nehme die Bank jetzt intellektuell in den Schutz einfach. Trotzdem, ich meine, der ist nicht froh, wenn du einen Bürger nennst.
Naja, ein Trauma werden Sie schon nicht erleben.
Und Wutbürger schon gar nicht. Also ich würde dann eher dagegen stellen, das habe ich gemacht in einem kleinen Aufsatz und habe geschrieben, das letzte Mal ist der Wutbürger, der deutsche Wutbürger bis Stalingrad marschiert, das möge uns das mal erspart bleiben. Weil das, nee, das ist polemisch, weil der Begriff Wutbürger polemisch ist, weil er bedeutet nämlich letztlich, man könnte die Bürger mit der Wut in irgendeiner Weise bewegen. Und das stimmt nicht. Ja? Beziehungsweise, wenn es stimmt, dann lebt man in ganz schlimmen politischen Verhältnissen und dann wird alles ganz schön sauer. Da sind wir aber nicht.
Vom Wahlergebnis jetzt in Baden-Württemberg hat es doch gar nicht so schreckliche Ergebnisse gezeitigt, das Geschehen um Stuttgart 21.
Die Grünen werden ja nur gewählt in der Hoffnung, dass die Grünen sind quasi so das Festhalten am Strohhalm. Die Grünen werden in der Hoffnung gewählt, sie würden den Status quo am längsten aufrechterhalten können. Also sie würden jetzt quasi zumindest den Hybrid-Daimler garantieren. Ja, ob sie das tatsächlich ausgeht, wage ich zu bezweifeln. Sowohl für die Grünen wie für Daimler.
Haben wir zum Schluss nochmal einen Blick in die Zukunft gehabt? Nein, leider. Etwas skeptischen Blick?
Nö, die Zukunft ist hell, aber es wird halt weniger Autos geben.
Hingehen zur Wahl, also Frau Dr. Peters wäre sicherlich dafür.
Ja, ich gehe natürlich wählen, aber ich wähle immer alle oder niemand. Ehrlich gesagt.
Wie auch immer, sind wir uns da zumindest einig. Hat sich das auch ein bisschen versöhnt, ja?
Nee, nur Frau Dr. Peters, bei mir muss ich jetzt, warum gehe ich wählen? Ich gehe wählen, weil der Opa eigentlich immer genervt hat, dass er fürs Wahlrecht demonstrieren gegangen ist.
Also bei uns ist das ist ein Argument.
Ja genau, bei uns ist das in der Familie so vermittelt worden, das gehört einfach dazu, dass man quasi die armen Leute gehen zumindest wählen.
Hm? Ja, die haben ja auch sonst nicht so viele Handhabe.
Wahrscheinlich wird uns nichts anderes überbleiben, als das amerikanische Beispiel zu nehmen. Man muss immer die eine Clique zerschlagen, ja? Dann die andere Clique 4 Jahre, dann die Clique wieder zerschlagen, also in Berlin 5 Jahre, dann die andere Clique wieder 5 Jahre. Also müssen wir schauen, dass jetzt eine andere Gruppe zum Topf kommt, weil die wird 5 Jahre brauchen, um dann ihre Freunde und so weiter zu sichern. Wupp, dann können wir die wieder abwählen. Und können quasi wieder sagen, ah, jetzt wählen wir wieder rot, wir sind ja lauter Linke. Ne? Und so machen wir das dann alle von
klar. Vielen Dank, Frau Dr. Peters.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke Ihnen. Danke schön.
Danke. Danke.